Bayern 2. Shalom.
Immer wieder Freitag, jüdisches Leben im Radio. Heute am 19. Kislev 5785. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Yiddishkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Willkommen in unserem Funkstätel zum letzten Shalom vor unserem Lichterfest Chanukka. Was läuft da falsch? Vor über einem Jahr, am 7. Oktober 2023, überfallen Terroristen den Staat Israel. Die Attentäter kommen aus dem Gazastreifen, den Israel vor 20 Jahren geräumt hat und wo seitdem die islamistische Terrororganisation Hamas das Sagen hat. Bei diesem Angriff auf Israel werden über 1.100 Menschen bestialisch ermordet und über 5.400 verletzt. An die 100 Israelis sind immer noch verschleppt und Geiseln der Hamas in Gaza. Das ist der Grund für das Eingreifen des israelischen Militärs. Im Süden die Hamas, im Norden die Hisbollah und im Osten der Iran. Der jüdische Staat wird gleich von mehreren Seiten aus angegriffen. Dennoch erleben wir einen erschreckenden und aufflammenden Hass auf alles Jüdische und auf alles Israelische. Nein, dieser Hass an sich ist alles andere als neu. Seit Jahren tritt er in Erscheinung. Aber immer lautstärker ausgerechnet in einem Milieu, das sich als fortschrittlich, als politisch liberal bis links und als weltoffen versteht. Ich rede vom Kunst- und Kulturbetrieb. Meist erleben wir da eine einseitige Positionierung für Palästina und gegen Israel, gerne verbunden mit einem Nicht-Sehen-Wollen von Ursache und Wirkung, gerne verbunden mit einem Mangel an Empathie für die Opfer der Islamisten, gerne verbunden mit einer seltsamen Verherrlichung von Terror und Gewalt. Kurzum, viel Meinung, wenig Ahnung. Das neue Buch Judenhass im Kunstbetrieb – Reaktionen nach dem 7. Oktober 2023 versucht sich an einer Analyse dessen, was da gerade abläuft in Theater, Tanz, Film, bildender Kunst, Literatur, Musik, Comic sowie in der Kulturpolitik. Unser Shalom-Reporter Thomas Klatt hat mit dem Herausgeber des Buches Judenhass im Kunstbetrieb gesprochen, mit Matthias Naumann.
Matthias Naumann leitet in Berlin den Verlag Neophilis, der sich auch um jüdische Themen kümmert. Dass seit dem Simchat Torah-Massaker am 7. Oktober 2023 der Judenhass auch im Kunst- und Kulturbetrieb wie entfesselt scheint, überrascht ihn nicht.
Wenig davon ist wirklich neu, was nach dem 7. Oktober passiert ist. Ich würde sagen, neu ist eher die Intensität und wie massiv das seitdem passiert ist.
Judenhass im Kunstbetrieb. Matthias Naumann will mit seinem Buch auf Systematiken, Mechanismen und Traditionen hinweisen, die hinter der Ablehnung alles Jüdischen und alles Israelischen wirken. Kunst und Kultur ständen schon länger nicht mehr nur für sich. Immer wichtiger würden parakünstlerische Äußerungen, erklärt Naumann.
Die öffentliche Figur eines Künstlers, einer Künstlerin entsteht nicht nur durch die Werke, sondern auch durch die Rundherum-Inszenierung. Und ich würde sagen, die ist in den letzten Jahren nochmal deutlich wichtiger geworden. Und man merkt das jetzt ganz krass in diesem Thema Antisemitismus im Kunstbetrieb eben, in Social Media, in Interviews, auf Podien, beim Verfassen oder Unterzeichnen von offenen Briefen, was ja in diesem Fall sehr relevant ist. Das ist der Bereich, wo eigentlich der Antisemitismus seit dem 7. Oktober viel stärker zu sehen ist als in einzelnen Kunstwerken.
Es sei mittlerweile so etwas wie ein kultureller Code. Will man dazugehören, müsse man sich zuallererst gegen Israel stellen. So wurde schon am 19. Oktober 2023, also keine zwei Wochen nach dem Massaker, der Open Letter from the Art Community of Cultural Organizations veröffentlicht und von über 8000 Personen unterzeichnet. Während täglich aus dem Gazastreifen Raketen auf Israel abgefeuert wurden und die israelische Armee ihre Gegenoffensive noch gar nicht begonnen hatte, war bereits die Rede vom eskalierenden Völkermord, vom Genozid.
In großen Teilen würde ich sagen, ist das völlig unreflektiert und ganz viele, wo ich sagen würde, dass die Unwissenheit mit der Unversöhnlichkeit korreliert. Man hat den Eindruck, umso weniger man weiß zu dem ganzen Konflikt und zu dem, was dort passiert, umso entschiedener und härter sind zum Teil die Positionen, die sich dann auch völlig davon loslösen, was eigentlich in der Ost passiert und ja auch nichts damit zu tun haben, irgendjemanden dort wirklich zu unterstützen.
Gerade über die sozialen Medien würden schnell heftige Empörungswellen losgetreten.
Ganz viel dieser Aktionen sind ja sehr emotional aufgeladen, der Äußerungen sind sehr emotional aufgeladen, was ja erstmal verwundert für einen politischen Konflikt, der von den meisten Menschen, die hier leben, doch eigentlich recht weit weg ist. Das würde ich sagen, das hat halt mit dem Antisemitismus, mit dem kulturellen Erbe zu tun. Und das führt eben zu einer Art von politischen Überzeugung, die aber jetzt nicht Überzeugung aus Reflexion und Denken und Wissen ist, sondern die letztlich ein Gefühl ist, ein Ressentiment.
Wer nicht mitmache, werde ausgegrenzt. Prominentes Beispiel, der Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage, Lars-Henrik Gass, machte seine Empathie für die Opfer des Massakers öffentlich. Das brachte seinem Festival zahlreiche Absagen ein. Dabei gehe es nicht nur um den Staat Israel, der etwa von der BDS-Bewegung attackiert wird. BDS steht für Boykott, Deinvestment und Sanktionen. Es trifft auch jüdische Künstlerinnen und Künstler. Mit ihnen wollten viele einfach nichts zu tun haben. Stille Boykotte nennt das Matthias Naumann.
Stille Boykotte ist ein sehr schwieriges Thema zu sagen, wann und wo es das genau gab, weil das ist ja genau die Funktionsweise von stillen Boykotten, dass sie eben nicht annonciert werden und nicht wie sozusagen zum Beispiel eine große BDS-Kampagne laut den Boykott von jemandem fördern. Aber man konnte es vorher auch schon bei Festivals bei manchen beobachten, dass zum Beispiel keine israelischen KünstlerInnen eingeladen wurden. Sowas kann man dann als stille Boykotte verstehen, weil es natürlich nicht explizit zur Politik eines Hauses oder eines Festivals oder so gemacht wird, aber sich trotzdem darüber im Programm natürlich niederschlägt.
So würden israelische Filme zu Festivals so gut wie nicht eingeladen. Auch die Berlinale steht dafür in der Kritik. Stand der Kunst- und Kulturbetrieb früher auf der Seite der Entrechteten und Unterdrückten, so engagierten sich heute viele in der Tradition des linken Antiimperialismus für Palästina.
Weil sie politisch auf der richtigen Seite stehen wollen. Und das ist, glaube ich, im Kunstbetrieb besonders effektiv, weil es seit vielen Jahren auch im Kunstbetrieb den Willen gibt, politisch zu sein. Viele Leute, viele KünstlerInnen möchten politisch sein, möchten auf der Seite der Unterdrückten stehen oder der Schwachen, was ja erstmal nicht falsch ist. Da bietet dieser Palästina-Diskurs eine ganz einfache Lösung, dass man eben ohne viel zu wissen, ohne sich mit viel zu beschäftigen, schnell andocken kann und vermeintlich auf der richtigen Seite stehen.
Nun sei es Sache nicht nur der Kunst- und Kulturverantwortlichen, sondern auch der Kulturpolitik, diesem Judenhass ein deutliches Stoppschild entgegenzuhalten. Die jüngst verabschiedete Resolution im Deutschen Bundestag, nie wieder ist jetzt, jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken, sei da nur ein erster Schritt. Das immer wieder vorgebrachte Lamento, dass damit die Kunst- und Kulturfreiheit eingeschränkt werde, hält Matthias Naumann für vorgeschoben.
Letztlich geht es da dann um eine Diskursverengung, dass man solche Debatten erst gar nicht haben will und man behauptet aber, dass es eigentlich dabei um Kunstfreiheit oder so ginge.
Wenn schon Kunst- und Kulturfreiheit, dann müsse diese auch für jüdische Künstlerinnen und Künstler gelten. Wer für deren Schutz und Rechte nicht eintritt, sei der wahre Verhinderer von echter Kunst- und Kulturfreiheit.
Das, was Kunstfreiheit im Moment in Deutschland einschränkt, ist eher Antisemitismus als die Bekämpfung von Antisemitismus. Ich finde, dass diese Debatte über Kunstfreiheit versus Antisemitismusbekämpfung oft auch denkfaul ist.
Bayern 2. Shalom.
Abraham, Abraham. Sein Sohn Yitzhak, Isaak. Sein Enkel Jakob, Jakob. Abraham, Isaak, Jakob, das sind unsere drei Erzväter, unsere Schloscha Avot. Unser dritter und letzter Erzvater, Jakob, Jakob, bekommt nach einem Kampf mit einem Unbekannten einen neuen Namen, Israel. Könnte man übersetzen mit der, der seine Kräfte mit Gott gemessen hat oder der, der mit Gott gerungen hat. Jakob Israel hat bekanntlich 12 Söhne. Auf jedem seiner Söhne geht ein israelitischer Stamm zurück. Morgen beim Schabbat-Gottesdienst lesen wir aus unserer Weisung, aus unserer Tora, den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 9. Diese Parashat HaShavua Nummer 9 heißt Vayeshev, und es wohnte, oder und es ließ sich nieder. Unser letzter Schabbat vor Chanukka steht an. Zur Einstimmung hier und jetzt Überlegungen zum Wochenabschnitt Vayeshev. Rabbiner Joel Berger will näher eingehen auf den Liebling unter den 12 Söhnen von Jakob, der ja jetzt Israel heißt. Dieser Lieblingssohn heißt Josef. Josef heißt im Hebräischen so viel wie Gott möge hinzufügen.
Unsere Parascha enthält Lehrstücke für schlechtes und unangemessenes Verhalten. Josef verleumdet und demütigt seine 11 Brüder. Diese verkaufen dann Josef an eine Karawane von Ismaeliten. Und der attraktive junge Josef wird, sobald er in Ägypten ankommt, von der Frau des hohen Beamten Potiphar dazu aufgefordert, bei ihr zu liegen. Unsere alten Meister sind besonders daran interessiert, wie Josef sich dazu entschlossen hat, die Avancen der Frau des mächtigen Potiphar abzuweisen. Was hielt Josef davon ab, mit der Frau seines mächtigen Herrn zu flirten? Was hinderte Josef dran, der Verführung nachzugeben? Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Eine sagt, dass sich Josef nach der Wertschätzung seines Vaters sehnte und sich gefürchtet hat, in Jakobs Ansehen zu sinken. Josef hatte zwar Angst vor der Macht des Potiphar, aber er wollte vor Gott rein bleiben. Die Tora schildert uns, was Josef der abgewiesenen Frau seines Herrn antwortet. Er, der Potiphar, hat in diesem Haus nicht mehr Autorität als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, da du seine Frau bist. Wie könnte ich dann so etwas Böses tun und vor Gott sündigen? Josef, der seinem Arbeitgeber und Herrn treu ergeben ist, schreckt vor der verführerischen Verlockung zurück. Aber was, so könnten wir fragen, wäre Josefs Antwort gewesen, wenn der Potiphar ihm gegenüber nicht so entgegenkommend gewesen wäre? Hätte Josef dann keine Skrupel gehabt, sich auf Potiphars Frau einzulassen und damit vor Gott zu sündigen? Josefs Beweggründe sind nachvollziehbar und bedenklich zugleich. Er verbindet seine moralische Einstellung zum Ehebruch mit seiner Loyalität dem Potiphar gegenüber. Da Potiphar gut zu ihm war, wird er dem Avancen seiner Frau nicht nachgeben. Aber was, wenn Potiphar nicht so freundlich gewesen wäre? Wäre Josef dann eine Affäre mit einer verheirateten Frau eingegangen? Wissen wir alle, dass sich ein Großteil unseres Lebens abspielt zwischen den beiden Polen, absolut richtig und absolut falsch. Dennoch müssen wir wachsam sein, wenn wir beginnen, Verhaltensweisen zu rechtfertigen, von denen wir vermuten oder wissen, dass sie eigentlich falsch sind. Das große Unglück beginnt oft mit kleinen Verfehlungen und Übertretungen. Hier eine kleine Notlüge, da ein bisschen Tratsch, ein bisschen krank feiern, obwohl wir gar nicht krank sind, oder das kleine Wort Aber. Dieses Aber leitet gerne eine moralische Rechtfertigung ein. Ganz nach dem Motto, ich weiß, dass ich es nicht tun sollte, aber er hat es nicht anders verdient. Sobald solche Ausflüchte und Bedingungen Teil moralischer Entscheidungen werden, haben wir die deutlichen Ansagen, du sollst und du sollst nicht, in unseren Geboten relativiert und in Frage gestellt. Josef hat in seiner Jugend zu Fehlverhalten geneigt. Doch in diesem Fall hat er richtig gehandelt. Noch besser wäre gewesen, wenn er auf die Einladung der Frau des Potiphars »Liege bei mir« geantwortet hätte, »Das werde ich nicht tun. Es ist eine Sünde vor Gott.« Die Geschichte von Josef ist eine Geschichte über das Vertrauen in Gottes Plan. Nichts, aber auch gar nichts in Josefs Leben scheint einem geraden Weg zu folgen. Josef wird von Höhen in Tiefen gestoßen und von Tiefen in Höhen gehoben. Alles in seinem Leben scheint zeitweise gegen ihn zu laufen, und dennoch wirkt Gott im Hintergrund und lenkt sein Schicksal. Am Ende wird unser Josef im fremden Ägypten eine wichtige Rolle einnehmen und nicht nur das Überleben seiner eigenen Familie sichern, sondern auch das Überleben seines ganzen Volkes.
Jetzt habe ich noch die Lichtzündzeiten unseres Manim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, damit wir auch heute bei Sonnenuntergang unseren wöchentlichen Ruhetag, den Schabbat, vorschriftsgemäß begrüßen und willkommen heißen. Dazu gehört bekanntlich das Anzünden unserer beiden Schabbatkerzen. Also, unsere beiden Schabbeskerzen müssen wir heute Abend angezündet haben. In Pilsen bis um 15.49 Uhr, in Hof bis um 15.52 Uhr und in Weiden bis um 15.54 Uhr. Heiter geht's weiter. Bayreuth 15.55 Uhr, Straubing 15.56 Uhr, Amberg 15.57 Uhr, Regensburg sowie Bamberg 15.58 Uhr, Erlangen sowie Salzburg 15.59 Uhr, Nürnberg sowie Fürth, Punkt 16 Uhr, München 16.02 Uhr, Würzburg 16.03 Uhr, Augsburg 16.04 Uhr, Frankfurt am Main 16.06 Uhr, Ulm 16.09 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 16.15 Uhr. Wir hören uns wieder hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um kurz nach halb drei. Wenn Sie bis zum kommenden Freitag ohne Shalom nicht durchhalten können oder wollen, bitte schön, unser Shalom finden Sie auch immer als Podcast im Internet unter bayern2.de. Da gibt's gerne auch mal ein paar Bonusminuten obendrauf. Seuse, voilà! Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 26. Kislev einen Shavua Tov, eine gute Woche. Der 26. Kislev, das ist der zweite von den insgesamt 8 Tagen unseres Lichterfestes Chanukka. Mehr dazu am kommenden Freitag hier in Shalom. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht für heute Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, Chag Chanukka Sameach. Efreilichen Chanukke, frohes Lichterfest am Israel 3.